96.
1993. Die Jana. Traum und Wirklichkeit. Janus war der römische Gott des Anfangs und des Endes. Er gehört zu den ältesten römischen Göttern, zur ursprünglichen und rein römischen Mythologie ohne griechische Entsprechung. Sein Kult war in Rom äußerst bekannt, wurde dann aber auch in einigen römischen Kolonien, wie zum Beispiel in Kroatien, zelebriert. Die frühesten Abbildungen von Janus zeigen ihn mit einem Doppelgesicht, vorwärts und rückwärts blickend, daher die Beinamen Geminus, der Doppelte, oder Bifrons, der Zweisternige. Die häufigste Darstellung des Gottes erfolgte dann aber doppelköpfig. Der sogenannte Januskopf gilt seit jeher als Symbol der Zwiespältigkeit. Janusköpfig bedeutet, sich von zwei entgegengesetzten Seiten zeigend. Janus war der Gott allen Ursprungs, des Anfangs und des Endes, der Ein- und Ausgänge, der Türen und der Tore. Sein Name gehört zur gleichen Wortfamilie wie Januar, nach ihm ist auch der Monat Januar benannt, denn mit dem Jänner öffnet sich das neue Jahr. Janus symbolisiert die Dualität in den ewigen Gesetzen, wie etwa Schöpfung und Zerstörung, Leben und Tod, Licht und Dunkelheit, Anfang und Ende, Zukunft und Vergangenheit. Beide Seiten der repräsentierten Dualität entziehen sich dabei immer einer objektiven Wertung und sind damit weder gut noch schlecht. Für das hier präsentierte Bild erscheint der Titel Jana treffend, denn es zeigt das zweigeteilte Gesicht einer Frau. Die eine Seite erinnert, obwohl blondhaarig, mit der starren Frisur und dem markant geschminkten Auge ein wenig an den Frauenkopf einer ägyptischen Statue. Die andere Gesichtshälfte wirkt natürlicher, mit wie im Wind wehendem offenem Haar. Der Titel erscheint treffend, denn wie der Künstler das Bild tatsächlich genannt hat, ist unbekannt. Der Künstler war mein im Jahr 2009 verstorbener Vater Wilhelm Jetzek. Mein Vater wurde am 4. November 1941 in Wien-Meidling geboren, als Sohn von Wilhelm Jetzek Senior und seiner Frau Ludmilla, geborene Zeger. Er konnte bereits im Alter von 4 Jahren außergewöhnlich gut zeichnen. Meine Großmutter hat mir einmal eine leider verloren gegangene Kinderzeichnung meines Vaters gezeigt. Da war ein Reh zu sehen, so gut gearbeitet, dass ich damals dachte, es sei die Arbeit eines Künstlers, natürlich eines Erwachsenen. Von 1967 bis 1991 arbeitete mein Vater als Religionslehrer, später dann als Hauptschullehrer für Englisch, Musik und bildnerische Erziehung im niederösterreichischen Laa an der Theier. Er war auch ausgebildeter Jugendtrainer für Fußball und 1977 Co-Betreuer des österreichischen Schülerligameisters Sporthauptschule Laa an der Theier. Hauptberuflich war mein Vater also Lehrer. In seiner Freizeit machte er Musik. Er hatte sich diverse Instrumente wie Gitarre, Banjo oder Mundharmonika selbst beigebracht. Er spielte auf Hochzeiten und gab kleine Konzerte. Am liebsten hatte er Country- und Westernmusik, Rock und Blues. Den Künstlernamen, unter dem er musizierend auftrat, The Yodeling Duke, der jodelnde Herzog, hatte ihm Connie Tex Hutt verliehen, der in den 1960er Jahren eine Radiosendung mit Country-Musik im österreichischen Rundfunk moderiert hatte. Vor allem aber drückte sich mein Vater durchs Malen aus. Wenn ich heute an ihn denke, dann sehe ich ihn vor meinem inneren Auge vor mir, wie er an der Staffelei sitzt und malt. Dabei war er auch in puncto bildender Kunst sehr vielseitig. Er zeichnete, druckte, formte Plastiken. Und er erfuhr durchaus Anerkennung. Mein Vater hatte in den 1980er und 90er Jahren Ausstellungen in ganz Österreich, aber auch in Deutschland, Ungarn und der Tschechischen Republik. Die jeweilige Lokalpresse berichtete. Doch den großen Durchbruch schaffte er nicht. Er wurde kein Hundertwasser, kein Nietzsche, kein Attersee. Mit seiner zeit- und kapitalismuskritischen Kunst wurde Wilhelm Jezek von Kunstkritik und Kunstmarkt bis heute nicht wahrgenommen. Musikalisch holte er 1983 beim Wiener Rockbewerb den 3. Platz, bildnerisch erreichte er 1984 den 5. Platz beim St. Pöltener Designwettbewerb. Den großen künstlerischen Sieg hat mein Vater aber nie errungen. Die Jana ist zwiespältig. Als Kind habe ich mich immer gefragt, welche die richtige Gesichtshälfte sei. Der Rahmen ist eine Installation aus Holzrahmenstücken, Metallteilen und Malerei, die sich mit dem Gemälde verbindet, in ihm oder aus ihm zu zerfließen scheint. Die Hintergründe der zwei Frauengesichtshälften zeigen unter anderem einen Atompilz, Schillingmünzen und Totenköpfe. In einer kleinen Mappe, in der mein Vater einige seiner bildnerischen Kunstwerke in Bezug zu selbstverfassten Gedichten gestellt hat, ist die Jana auf Seite 24 abgebildet, zusammen mit dem Text Traum und Wirklichkeit.
Erstickend wollten wir heute träumen von den Elfen. Sie sollten uns wieder verjüngen und atmen lassen. Wir trugen sie auf unseren Schultern, wir haben versucht, mit ihnen zu tanzen. Doch als wir lachen wollten, sind wir erwacht, denn die Prinzessin weinte. Auch sie war zu einem Frosch geworden.
Warum mein Vater mit seinem Bild, das ich Jana nenne, hier seinen Platz gefunden hat? Das hat zwei Gründe. Zum einen möchte ich ihn als Vertreter all der Menschen in Österreichs Geschichte zitieren, die es nicht auf einen Stockerlplatz der Historie geschafft haben. Die in Österreich gelebt und etwas geleistet haben, vielleicht ganz unter dem Radar der medialen Aufmerksamkeit, vielleicht von dem einen oder anderen Spot beleuchtet, jedoch niemals im großen Rampenlicht der breiten Öffentlichkeit und die schließlich, außer von FreundInnen und Angehörigen, nach ihrem Tod vergessen wurden. Was wäre das heutige Österreich ohne die Leistung all dieser kleinen Leute? Was wären die KaiserInnen und KönigInnen, die PolitikerInnen und KünstlerInnen, die Feldherren und WissenschaftlerInnen, deren Namen heute in den österreichischen Geschichtsbüchern stehen, wenn nicht die unzähligen namenlosen ÖsterreicherInnen auch ihre kleinen Leben nach Kräften gestaltet und damit auch die Großen mitgetragen hätten. Was also ist eine historische Persönlichkeit? Zum anderen soll mein Vater hier auch Symbol dafür sein, wie schnell uns die Geschichte doch zwischen den Fingern zerrinnt, wie schwer es ist, Historie zu fassen. Selbst als Tochter weiß ich so viele Dinge von meinem Vater nicht. Wie war seine Schulzeit? Wie oft war er verliebt? Wer oder was hat meinen Vater nachhaltig geprägt? Und selbst das, was ich über ihn weiß ich es wirklich? Im Mai 2000 erhielt mein Vater einen persönlichen Brief vom damaligen tschechischen Botschafter Jiří Krúša für völkerverbindende kulturelle Zusammenarbeit. Meines Wissens wurde darüber kein Wort in der österreichischen Presse verloren. Warum auch? Es war weder ein Orden noch ein Titel damit verbunden. Und hat Jiří Krúša diesen Brief an meinen Vater überhaupt selbst geschrieben? Oder wurde er von einer Sekretärin getippt in einer Reihe vieler solcher Sendungen und Krúša hat dann nur schnell seine Unterschrift darunter gesetzt? Ist dieser Brief also Ausdruck einer mittelgroßen Ehre oder bloß ein freundlicher Castzettel? Quellen können so oder so interpretiert werden. Es heißt, mein Vater habe den Durchbruch als Künstler nicht geschafft, weil er sich nicht anbiedern wollte. Es heißt, dass er diesbezügliche Angebote von Seiten namhafter Künstler gehabt, aber abgelehnt habe. Ebenso wie den Vorschlag einer Künstleragentur, ihn gegen Bezahlung von damals 40.000 Schilling mittels eines inszenierten Skandals à la Uniferkelei groß herauszubringen. So lauten die Erzählungen innerhalb der Familie. All das glaube ich zwar, aber belegen kann ich es nicht. Macht die Unbelegbarkeit Ereignisse also unwahrer? Andererseits basieren Erzählungen meist auf Erinnerungen und Erinnerungen verändern sich mit jedem Mal, da sie erinnert werden. Wir schreiben sie, auch gänzlich ohne böse Absicht, sukzessive neu und um. Was also ist dann Geschichtsschreibung? Eine Jana?